Aber ich kann uns den Text mal vorlesen. Silbermond. 2009 haben sie dieses Lied getextet und das entspricht dem Lebensgefühl der Menschen. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still. Und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein. Denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte schwör, dass wenn ich wiederkomme, alles noch beim Alten ist. Gib mir ein bisschen Sicherheit in dieser Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schweren Zeit irgendwas, was bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit, nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir was, irgendwas, was bleibt. Gib mir ein bisschen Sicherheit, der Boden wackelt, alles scheint irgendwie im Fluss zu sein. Und was kommt auf uns zu? Das wird ein harter Winter, hat die Bundeskanzlerin vor einer Woche gesagt. Wir sind gespannt, was am Dienstag kommt. Womit müssen wir rechnen? Totaler Lockdown, wieder kein Toilettenpapier, massiver wirtschaftlicher Einbruch, Arbeitslosigkeit, Insolvenzen. Und wem können wir noch Glauben schenken in der Kakophonie der unterschiedlichen Meinungen? Die einen denken so, die anderen so. Man streitet sich drüber. Und was gibt uns persönlich in unserer Gesellschaft Sicherheit? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so soll Genosse Lenin einmal gesagt haben. Das leuchtet ein, denn wir wollen kontrollieren, wir wollen die Sachen im Griff haben und wir überprüfen, ob das Seil, an dem wir hängen, auf den Haken oder auf die Bremse, ob wir uns darauf verlassen können oder ob wir uns auch auf Menschen verlassen können. Denn keiner will irgendwie Absturz erleiden. Man kann nicht nur an der Kletterwand, sondern auch im Leben abstürzen. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir sind misstrauisch, würde manche sagen, andere sagen, wir sind realistischer geworden. Und wir überlassen es doch nicht einfach einem blinden Schicksal. Wir kontrollieren, wir vergleichen, wir testen und gleichzeitig merken wir gerade jetzt in dieser Zeit, in der Corona-Krise, dass wir nicht immer alles vorher wissen und kontrollieren können. Wir fahren auf Sicht, sagt man so nett, jetzt bei Entscheidungen. Ne? Die Zukunft liegt im Nebel und manchmal sogar, man weiß noch nicht, wie die nächste Woche aussehen wird. Wir können nur bis zum nächsten Laternenpfosten sehen. Das hat ein Problem mit, das bringt ein Problem mit sich, weil grundsätzlich gilt für das Leben, und für jeden von uns, wir kommen ohne ein gewisses Maß an blindem Vertrauen nicht durchs Leben, sonst werden wir krank. Also wir vertrauen zum Beispiel dem Anästhesisten, wenn er uns die Nadel in den Arm steckt, dass er wirklich Betäubungsmittel und nicht Gift in der Flasche hat. Also wer bringt schon seinen eigenen Chemiker mit ins OP? Wir vertrauen dem Piloten, dass er die Maschine ohne Probleme in die Luft kriegt und sauber landen kann und fragen dich jedes Mal nach seiner Lizenz oder ob die denn noch gültig ist. Und wir vertrauen dem Aufzug, dass er nicht schon nach 2 Metern plötzlich haltlos in die Tiefe stürzt und steigen nicht in den Schacht, um die Drahtseile zu überprüfen. Leben mit Gelassenheit und Frieden ist ohne ein gewisses blindes Grundvertrauen nicht möglich. Bisher haben wir unserem Immunsystem vertraut, dass es mit Viren, Bakterien und anderen lebensfeindlichen Elementen fertig wird. Also wenn ich mir überlege, wie ich jahrzehntelang durch die Welt gereist bin, durch Afrika und durch alle möglichen Länder, und ich war noch nicht mal geimpft gegen die verschiedenen Krankheiten, was hätte ich mir nicht alles einholen können? Mit dem Vertrauen habe ich bisher gelebt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe auch heute noch damit. Aber ich habe festgestellt, in der Bevölkerung ist dieses Grundvertrauen zutiefst erschüttert. Viele sitzt die Angst im Nacken. Es geht so weit, vor 2 Wochen bin ich durch den Schwarzwald gelaufen, da laufe ich immer so, jeden Tag. Und da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht, da trifft man so gut wie keinen Menschen. Saubere Schwarzwaldluft, mir entgegenkommt ein Ehepaar und beide tragen Maske. Ich hätte es am liebsten fotografiert, es war mir zu peinlich. Ich habe es dann nicht gemacht, aber ich habe hinterher gedacht, Mann, ist das nicht krank? Also so saubere Luft da im Schwarzwald, vielleicht haben sie auch Angst gehabt, sie stecken ein paar Füchse an oder so. Menschen sind verunsichert und haben Angst. Eine tief sitzende Angst um ihr Leben. Und wir hätten gern Sicherheit für unsere Gesundheit, für den Arbeitsplatz, unser Einkommen und für Auskommen und alles andere. Und wie viel Sicherheit bietet uns der Glaube? Wie viel Sicherheit bietet uns denn Gott? Ist der Glaube an Gott eine Garantie dafür, dass es mich nicht erwischt und ich nicht irgendwann mal auf einer Intensivstation liege? Dass ich hier unbeschadet aus der Situation rauskomme? Es gibt ja ein ganz bekanntes Lied, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir. Das Lied basiert auf Psalm 91, Vers 11 und das ist mein Predigttext heute. Da steht, Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst. Das ist neue Genfer Übersetzung. Ich weiß nicht, das klingt gut, oder? Das singt man gerne. Das schreibt man auch gerne mal auf eine Geburtstagskarte. Das wünscht man einem Jubilar. Aber entspricht es auch der Realität? Sind nicht auch die frömmsten Leute von Krankheit, Arbeitslosigkeit und Tod betroffen? Und wie ist das mit der Sicherheit? Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst. Bei diesem Pferd steht mir ein Bild aus dem Sport vor Augen. Kennt ihr Curling? Für die, die es nicht kennen, aus Bildern kennt das vielleicht. Curling ist eine Sportart, die man als Boccia auf Eis bezeichnen könnte. Entstanden ist dieser Wintersport in Schottland und ist seit 1998 sogar eine olympische Disziplin. Beim Curling schiebt ein Teammitglied der Mannschaft den Stein über das Eis und versucht, ihn in ein Ziel zu bringen oder gegnerische Steine wegzuräumen. Und während der Stein über das Eis gleitet, darf er nicht berührt werden, aber man darf den Weg bearbeiten. Dafür gibt es zwei Teammitglieder, die mit speziellen Besen das Eis vor dem Stein wild wischen, um alle Widerstände aus dem Weg zu räumen und um das Eis aufzuwärmen, um damit den Weg des Steins zu beeinflussen. Und so gleitet der Stein ohne jeden Widerstand über das Eis auf sein Ziel zu. Curling als Bild für unser Leben. Das wäre so schön, wenn unser Leben wie das eines Curlingsteins wäre. Wenn es so ein paar Wischer gäbe, die alle Steine und Widerstände aus dem Weg räumen und unseren Lebensweg so glatt machen würden, dass wir problemlos auf unser Lebensziel zugleiten könnten. Und der Psalmist scheint ja gerade zu sagen, Gott räumt dir alle Steine aus dem Weg. Er hat sein Personal angewiesen, die Strecke so glatt zu wischen, dass du leicht über die Fläche gleitest, nichts stellt sich dir in den Weg. Ja, das hört man gerne, das wünscht man auch jedem. Das Wort für Glauben ist Amin. Also wir kennen es vom Wort Amen. Und das heißt in seiner Grundbedeutung stützen oder tragen. Abgeleitet auch das Wort für einen Türpfosten, der trägt etwas, der steht. Glauben heißt eigentlich, das steht fest. Das heißt, sich bei Gott festmachen, von ihm gestützt und getragen zu werden. Das ist der tragende Balken, auf dem unser Leben steht. Und wir sind ja überzeugt, auf Gott können wir vertrauen, ihm können wir uns anvertrauen. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst. Stimmt das so? Oder haben sich in manchen Situationen die Engel nicht schon verabschiedet? Mancher sagt ja bei einigen Autofahrern, ab dem Tempo steigt der Engel aus. Und wie sicher ist man bei Gott? Auch heute. Also man muss davon ausgehen, der Virus, den kriegen wir nicht los. Der ist mit uns wie ein Grippevirus. Der bleibt auch noch in 5 Jahren bei uns. Der verabschiedet sich nicht, der bleibt da. Wie ist denn das mit der Sicherheit bei Gott? 3 Gedanken dazu. Der erste: Gott räumt uns Steine aus dem Weg. Die Eltern wollten Urlaub machen und zum Glück hatten sie die Oma in der Nähe, die hat sich sehr gerne um die Enkel gekümmert. Und entspannt sind die dann in den Urlaub gefahren und die Oma hat dann alle Register gezogen, um die Enkel zu verwöhnen. Es war ein heißer Sommertag und so gegen Abend fühlte die Oma das Bedürfnis nach einer Dusche, sie war komplett durchgeschwitzt. Naja, die Kinder waren im Haus und haben gespielt, da war also keine Gefahr in Sicht, sodass die Oma gesagt hat, ich kann ja einfach in die Dusche steigen. Sie war gerade fertig, als es an der Tür Sturm klingelte. Die hat sich gerade noch was übergeworfen, runter an die Tür. Dort stand die Nachbarin und ganz aufgeregt mit Schnappatmung: Die Kinder, da sind da oben auf dem Dach. Die Kinder waren über den Schreibtisch durchs offene Dachgaubenfenster aufs Dach geklettert und turnten da herum. Sie hielten sich unter anderem am Stromständer fest. Zwischendrin traten sie zum Teil den Mörtel vom Dachfirst los. Und die Oma hat auch ein bisschen Schnappatmung gekriegt, als sie das gesehen hat. Aber die war cool, die ist ruhig geblieben und hat die Kinder ganz ruhig angesprochen. Durchs Fenster hat sie dann wieder zu sich gerufen. Die kamen dann auch, sind wieder ins Fenster rein. Und als das letzte Kind durchs Fenster auf den Schreibtisch stieg, da rollte der Oma eine Tonnenlast von der Seele. Und sie hat dann später gesagt, in der Situation war mehr als ein Engel beschäftigt. Wenn wir mal zurückdenken in unserem Leben, kannst du dich an ähnliche Situationen in deinem Leben erinnern? Das Auto, das du vielleicht übersehen hast, und um Haaresbreite geht er an dir vorbei. Und du wärst schuld gewesen und du denkst nochmal, boah, Mann. Oder der Infarkt, den du hattest, und es ging nochmal gut. Ich weiß von einem Kollegen, der hatte ein Aneurysma an der Aorta hier zum Herzen hin. Und er war im Urlaub in Österreich. Und gezwungenermaßen musste er in die Nähe von Innsbruck gehen. Die wollten ganz woanders Urlaub machen und er musste in die Nähe von Innsbruck gehen. Und in Innsbruck gibt es eine Spezialklinik, die ist wohl weltweit bekannt für solche Fälle. Und die haben gesagt, wenn er nicht dort gewesen wäre, hätte er das nicht überlebt. Das waren so viele verschiedene Faktoren, wo er einfach sagt, Gott wollte einfach noch, dass ich am Leben bin. Oder ein Schlaganfall und nichts ist zurückgeblieben oder sehr wenig. Da sagt man, das ist nochmal gut gegangen, oder? Schwein gehabt. Wir erleben Bewahrung. Die Tatsache ist, Gott lässt uns im Leben viel gelingen. Er beschenkt uns mit Gesundheit, er gibt uns Spaß am Leben und er bewahrt uns vor Unglücken und Unfällen. Er fügt Dinge, dass man manchmal hinterher zurückblickt und sagt, boah, Gott hat alles passend gemacht. Wie ist das gut gelaufen? Und man kann sagen, er räumt uns Steine aus dem Weg. Und ich halte es für ganz wichtig, dass man sich, anstatt man sich immer mit seinen Problemen, also mit den Steinen im Leben beschäftigt, über die wir vielleicht gestolpert sind, sollten wir uns immer wieder mal fragen, wo wir Bewahrung erlebt und Gutes von Gott erfahren haben. Ja, Gott räumt uns Steine aus dem Weg. Und daran kannst du dich auch heute festmachen. Gott hört Gebet, das steht außer Frage. Er hört auf dich und er kennt dich. Gott achtet auf dich. Aber die Wirklichkeit ist eben auch so, so glatt, wie wir es gerne hätten, geht es nicht durchs Leben. Und immer wieder rollen irgendwelche Steine auf unseren Weg. Das kann Streit sein, tief sitzender Streit. Anfeindungen, Krankheiten, Engpässe, Verlust. Ja, Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst. So sieht das nicht immer aus. Was für eine Antwort gibt es auf diese Diskrepanz? Der zweite Gedanke: Die Anwesenheit von Schwierigkeiten ist kein Hinweis für die Abwesenheit Gottes. An dem Tag, an dem ein Kind zur Welt kommt, verändern sich Eltern. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir nach Neuguinea kamen. Ich bin da eigentlich im Hinblick auf verschiedene Krankheiten und Dinge relativ gelassen rangegangen. Vor manchem hatte ich schon ein bisschen Respekt, vor allen Dingen, es gab nur einen Zahnarzt im ganzen Land. Das saß mir schon im Nacken oder andere Dinge. Aber ich nahm es mit relativer Gelassenheit, war eher ein bisschen risikobereit. Als unser erstes Kind geboren wurde, als ich Dens im Arm hielt, dann habe ich plötzlich gemerkt, in mir erwacht ein Beschützerinstinkt. Eltern wollen dieses kleine Bündelleben vor allem schützen, was ihm schaden könnte. Und darum hat man Sorge und Angst um das Kind. Man verteidigt das Kind, man will es schützen. Und ich halte das auch für völlig normal. Das ist ein ganz richtiger, guter, normaler Reflex im Leben eines Menschen. Und ich habe dann aber auch festgestellt, dass gleichzeitig dieses Schützen wollen Grenzen hat. Man kann und darf Kindern nicht jeden Stein aus dem Weg räumen. An den Herausforderungen des Lebens wächst ein Kind. Es lernt, Schwierigkeiten zu meistern, Entscheidungen zu treffen, Spannungen auszuhalten. Und so sehr man seinem Kind gern helfen möchte, man sollte es nicht immer tun und nicht jedes Problem für das Kind lösen. Denn das Kind muss Standfestigkeit entwickeln, fähig sein, eigene Entscheidungen zu treffen und auch Spannungen auszuhalten. Im Norddeutschen sagt man, das soll werden wie eine Eiche. Von der Eiche heißt es, was tut's der Eiche, wenn die Sau sich an ihr kratzt? Ja. Es soll nicht wie eine Mimose werden, die sich bei der kleinsten Berührung komplett verschließt und in sich zurückzieht. Das erreicht man aber nur so, indem man einem Kind nicht jeden Stein aus dem Weg rollt. So wie Muskeln am Körper nur durch Betätigung wachsen, wächst auch psychische Stärke oder innere Stärke nur dadurch, dass man Belastungen ausgesetzt wird, die ein gewisses Maß haben, aber dann eben ein Wachstum kreieren. Kinder müssen aus dem Gewächshaus des elterlichen Schutzes raus. Gott geht in ähnlicher Weise mit uns um. Psalm 91 spricht sehr unterschiedliche Szenarien an, die zum menschlichen Leben gehören. Der Strick des Jägers, also wenn man den ganzen Psalm mal liest. Ein Jäger will seine Beute erlegen, er überlegt sich genau, wie er die Schwächen, Bedürfnisse und die Gewohnheiten eines Tieres ausnutzen kann, um es schließlich zu fangen. Und im Leben kann man schnell zum Jagdopfer werden. Ich werde nicht vergessen, ein Freund von mir, Geschäftsführer von einer größeren Firma, und man hatte ihn geholt, um diese Firma zu sanieren. Die waren kurz vor der Insolvenz und sie brauchten jemanden, der sie wieder in die schwarzen Zahlen führt. Und es waren eigentlich Entlassungen im großen Stil angesagt. Er zog durch, was durchgezogen werden musste, aber er hat es so gut gemacht, dass viele Leute nicht entlassen werden mussten. Der hat es verträglich für die Einzelnen gemacht. Und der Vorstand war sehr einig mit ihm, hat ihn gewähren lassen. Und er hatte bei den Mitarbeitern, trotz dieser Maßnahmen, die er durchführen musste, einen sehr, sehr guten Ruf. Und man rechnete ihm seinen Einsatz hoch an. Und er hat dann die Firma wirklich aus der Krise rausgeführt. Die haben schwarze Zahlen geschrieben. Und jeder war glücklich und freute sich jetzt auf ruhigere Zeiten. Man hatte unzählige Überstunden investiert, Urlaub dran gegeben, auf Familienzeit verzichtet. Und er hat jetzt auch gedacht, jetzt kann es anders werden. Jetzt bin ich durch Gröbste durch. Und dann hat er nicht geahnt, was sich im Vorstand abgespielt hat. Da wurden Stricke gelegt. Als er eines Morgens zur Arbeit kam, erhielt er die Kündigung. Im Vorfeld keinen Streit gegeben, keine Misserfolge, keine Fehler, kein Gespräch, keine Andeutung, nichts. Aus heiterem Himmel kam das. Der hat gesagt, du glaubst nicht, was das für ein Gefühl ist. Wenn du es nicht ahnst und 10 Minuten später stehst du auf der Straße, gut, der hat so viel verdient, der hat dann, die mussten einen Haufen Abfindung zahlen, das Geld war nicht das Problem. Aber der Umgang, die Art und Weise, es zu erleben, das sind schlimme Gefühle, wenn sich die Schlinge um den Hals legt und man merkt, wie man hilflos ist. Oder das Grauen der Nacht, ein Bild für die Ungewissheiten des Lebens. Ja, behalte ich meinen Arbeitsplatz. Ne? Daimler baut jetzt ab, sind kräftig dran. Oder was ist das Ergebnis vom MRT? Kriege ich nächste Woche? Die Spannung sitzt irgendwo im Nacken. Oder kann ich jetzt mit Kurzarbeit die Finanzierung des Hauses halten oder andere Dinge? Klappt es mit der Schulausbildung der Kinder? Wie läuft das überhaupt? Oder man spricht von den Pfeilen des Tages, offensichtliche Angriffe. Auseinandersetzung mit den Nachbarn, die einem den Frieden nicht gönnen, falsche Anschuldigungen. Und jedes der Bilder im Psalm 91 kann man auf Stolpersteine deuten, die auch in unserem Leben auftauchen können. Wenn immer uns Steine in den Weg gelegt werden, taucht irgendwann die leise Frage auf, ob wir Gott noch auf unserer Seite haben. Das passiert den frömmsten Leuten. Du musst nur eine schlechte Diagnose kriegen, dann wirst du dich bei dem Gedanken ertappen, straft Gott mich hier ab? Warum ich? Warum mir das? Warum lässt er es zu, dass uns Felsbrocken den Weg versperren? Oder hat er sie womöglich selber hingerollt? Im Psalm 91 und auch an anderen Stellen wird uns zugesichert, dass die Anwesenheit von Schwierigkeiten kein Hinweis für die Abwesenheit Gottes ist. Warum Gott manche Steine auf den Weg rollen lässt, das können wir letztlich nicht erklären. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht versuchen, für alles irgendwie eine logische oder sogenannte biblische Antwort zu finden. Die gibt es in vielen Fällen nicht. Es besteht auch ein unbekannter Gott, ein Gott, den ich vielleicht im tiefsten nicht verstehen kann. Es gilt grundsätzlich für uns, Gott ist für dich. Gott straft dich nicht mehr ab. Christus hat für alle Strafen gezahlt. Gott steht auf deiner Seite, auch wenn du es nicht verstehen kannst. Und jemand schrieb einmal über die Stolpersteine des Lebens: Ohne Schwere würde der Anker das Boot nicht halten. Ohne Widerstand würde der Muskel nicht wachsen. Ohne Spannung würde der Bogen keinen Pfeil schießen. Ohne Belastung wüssten wir nicht die Grenzen der Belastbarkeit. Ohne Gewicht bliebe der Samen nicht in der Erde. Ohne Ballast wäre der Ballon nicht zu dirigieren. Ohne Schwere würde ich davonfliegen, weder Halt haben noch geben und ohne Verständnis sein für die Schwere der Welt. Die Anwesenheit von Schwierigkeiten ist kein Hinweis für die Abwesenheit Gottes. Der dritte Gedanke: Glaube ist kein wasserdichtes, fehlerloses, dogmatisches System, mit dem alle Situationen des Lebens verstanden und erklärt werden können, sondern ein persönliches Vertrauen in Gott, den Vater. Wir wollen verstehen, also ich will immer verstehen. Ich bin so froh, dass es Internet gibt, ne? Man kann heute so schnell Dinge recherchieren. Wir wollen nachvollziehen können und erklären, was macht Sinn oder wie hängt alles zusammen und warum ist etwas, wie es ist. Und unser weltanschauliches System sollte möglichst keine zu großen Lücken aufweisen. Glaube ist aber in erster Linie kein System, nach dem man alles im Leben und auf der Welt verstehen und einordnen kann. Der Glaube bedingt zwar ein Dogma, aber ist gleichzeitig mehr als Glaubensgrundsätze. Gott ist immer größer als unser Bibelverständnis und Gott ist immer größer als unsere Theologie oder unser Denken über ihn. Er ist nicht wie Allah im Islam, unnahbar, unberechenbar und willkürlich, sondern er stellt sich uns als Vater vor. Darf ich das mal fragen? Wie sprichst du Gott an, wenn du betest? Versucht mal kurz nachzudenken, wenn er morgens mit Gott redet oder mittags, abends, wie sprecht ihr Gott an? Lieber Vater im Himmel. Und das hat Gott uns ja selber auch gesagt, im Vater unser, ne? Vater, wir dürfen ihn Vater nennen. Er stellt sich uns als Vater vor und wir sind seine Kinder. Der Psalmist schreibt, darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich traue. Dieses Wort meine, mein, meine Zuflucht, meine sichere Festung, mein Gott. Der Glaube ist persönlich. Und Geborgenheit hat ihre Wurzel in einer engen persönlichen Beziehung zu Gott, dem Vater, nicht in, letztlich in meiner Dogmatik. Es gibt einen angstbesetzten Glauben, den finde ich schrecklich. Ich habe das mal erlebt in den USA, als ich dort zum Studium war. Da war ein Pfarrer aus Ungarn und ein eifriger Bibelleser. Und der hat sich beschäftigt mit ganzen Tabellen, Geschlechtsregistern und Zeitlinien gezeichnet und alles Mögliche. Und der hatte so praktisch Gottes Plan mit der Weltgeschichte schon richtig in der Bibel ausgelegt und ausgemalt. Und für ihn lag fest, was wann kommt. Und dann ging es irgendwann mal über die Entrückung, wann die stattfindet. Da gibt es ja drei theologische unterschiedliche Ansichten, ne? Vor oder mittendrin oder hinterher. So, Entrückung der Gemeinde. Und er war fest überzeugt, also es findet vorher statt. Und wir hatten da mal ein Gespräch darüber und ich habe ihm gesagt, sehe ich anders. Haben wir diskutiert. Ich habe gemerkt, der wurde richtig emotional und hitzig. Und ich habe es gelassen genommen. Ich habe gesagt, du, und selbst wenn es nicht so stattfindet, was soll der Geiz? Wir sehen es später. Ja. Das berührt mich jetzt nicht so arg. Aber der war so versessen darauf, dass ich das so sehen muss. Und ich habe dann festgestellt, der hat einen angstbesetzten Glauben. Der hat sich ein System entwickelt aus Bibelstellen. Und wenn jetzt eine Sache nicht stimmen würde, das ist wie so ein Holzstapelspiel, wenn ich da ein Hölzchen rausziehe irgendwo in der Mitte, was passiert? Das ganze Ding bricht zusammen. Und der hat Angst gehabt, wenn das, was ich da glaube und was ich für richtig halte, wenn das nicht stimmt und jemand zieht das Hölzchen raus, dann kollabiert mein ganzes System und damit kollabiert mein ganzer Glaube. Und ich finde, das ist ein schlimmer Glaube. Ich gehe so weit, dass ich sage, und selbst wenn rauskäme, dass in der Bibel dieses und jenes mal so oder so entstanden ist, es würde im Letzten mein Vertrauen in Gott nicht erschüttern, auch nicht in Jesus Christus. Weil Gott und Jesus Christus sind größer und ich bin geborgen in seiner Hand. Er ist mein Gott und ich bin deshalb auch nicht einem rätselhaften Schicksal ausgeliefert. Und nicht die Krankheit, auch nicht Corona hat das letzte Wort über mein Leben. Sterben werden wir alle. Vielleicht nicht an Corona oder mit Corona, an irgendwas anderem. Es gibt viel mehr Menschen, die an anderen Krankheiten sterben. Staatliche Stellen und Arbeitgeber und andere, die haben zwar Macht über mein Leben, sehr real, aber sie haben diese Macht nur im eingeschränkten Rahmen, einem Rahmen, den Gott für sie festlegt. Glaube ist letztlich immer individuell, das heißt ganz persönlich. Also jeder Mensch ist von Gott geschaffen, wird geachtet und geführt. Es ist unter uns natürlich so, ich habe das bei unseren Kindern festgestellt, die wollten immer Gleichbehandlung. Ne? Ist nicht nur bei Kindern so, bei Erwachsenen ganz genauso. Wir sind bloß ein bisschen besser drauf, wie man das kaschiert. Der Wunsch nach Gleichbehandlung kommt meistens dann auf, wenn man jemanden sieht, der irgendwie besser dran ist als man selber. Wenn da einer ist, der mehr verdient. Es kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Ja. Ob ich mich mit einem Flüchtling im Flüchtlingslager vergleiche oder mit einem Millionär. Je nachdem komme ich dann zum Ergebnis, wie ich mich fühle. Tatsache ist aber, die Lebensschicksale unterscheiden sich sehr signifikant. Da scheint einer zum Beispiel unbeschadet durchs Leben zu gehen. Ich werde das nicht vergessen, im Praktikum war einer in der Gemeinde, da wo ich war, der war 85. Boah, der stand mit 85 da, also so stramm im Futter, hat noch im Garten geschafft, fast keine Falte im Gesicht. Und der hat dann zwar erzählt, Zweiter Weltkrieg war auch schwierig und so, aber so wie der da stand mit seiner Frau, Respekt. Und man hat einen anderen, mit Ende 50 geht er schon am Rollator. Irgendeine Krankheit hat zugeschlagen. Wie das zu erklären ist, das wissen wir nicht. Das liegt auch nicht in unserer Hand. Grundsätzlich gilt, Gott führt jeden Menschen persönlich und kein Lebensweg gleicht dem anderen. Entscheidend ist immer, dass es dein Weg ist, auf dem Gott mit dir unterwegs ist. Es ist dein Weg. Schon Petrus hätte gerne gewusst, wie es bei anderen im Leben weitergehen würde. Und ihm selbst hatte Jesus ja den Märtyrertod vorausgesagt, bildhaft. Und dann sieht er ja Johannes und er sagt zu Jesus, Herr, wer wird dich verraten und so weiter. Und sagt, Herr, und was wird aus diesem hier? Und er zeigt auf Johannes. Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Gott ging mit Johannes einen anderen Lebensweg als mit Petrus. Er geht mit dir einen anderen Weg als mit deinem Freund, mit deinem Kind oder irgendjemandem anderen. Aber jedem von uns wird zugesprochen, denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Und dass du das heute wissen kannst, du bist nicht allein gelassen. Gott, der dir dein Leben gegeben hat, übernimmt Verantwortung für dein Leben. Und er sendet seine Engel, um dich zu beschützen und zu begleiten. Und die Engel beseitigen nicht die Schwierigkeiten, sondern sie helfen uns in den Schwierigkeiten. Und du darfst es für dich wissen, Gott steht an deiner Seite. Die Frage ist natürlich manchmal, wie verhält man sich, wenn die Wellen wieder einmal höher schlagen? Und wie behalte ich zum Beispiel in der derzeitigen Krise die Nerven, werde nicht kopflos und lebe ohne Panik? Also was mich richtig umtreibt, ist hier die Panik und die Angst in unserer Gesellschaft, allgemein, in den öffentlichen Medien, aber auch unter den Leuten. Man kann doch sich an die Regeln halten, aber doch sehr gelassen sein, oder? Und man muss doch wirklich nicht, also manche Leute übertreiben es derart. Jede Zeitung, die ich ins Haus kriege, die kann Fingerprints haben von jemandem, der ein Virus hatte, meine Zeit. Wo bleibt da eine gewisse Gelassenheit? Aber wie behält man die? Ich habe einen bildhaften Vergleich dafür. Als ich in Neuguinea, da auf der Insel Manus war, da liebte ich das Hoch- und Tiefseeangeln. Wenn immer ich konnte, bin ich da raus aufs Meer zum Angeln. Und da fängt man richtige Fische, mit einer anständigen Größe. Ich habe dann aber festgestellt, da gibt es ein Problem. Mein Interesse am Angeln war nicht so ganz kompatibel mit meinen Magennerven. Also wenn wir am Riff geankert haben, so kurz vom Riff, und dann schaukelte das Boot immer am Riff. Boah, ich habe meistens so gegen Mitternacht gekotzt. Mir war so schlecht. Und die Viertelstunde vorm Kotzen sind die schlimmsten, da möchte man sterben. Und ich habe dann überlegt, wie kriege ich das Ding in den Griff? Und dann ist mir mal was eingefallen und das hat wirklich funktioniert. Wenn ich an der Küste ein Licht ausmachen konnte und habe meinen Blick auf das Licht fixiert, habe wirklich immer auf das Licht geguckt, dann haben sich tatsächlich meine Magennerven so beruhigt, es war nicht ein Wohlgefühl, aber zumindest musste ich mich nicht übergeben. Und ich möchte das als ein Bild nehmen, wenn das Boot wackelt, dann brauchen wir einen Fixpunkt. Dann brauchen wir etwas, worauf wir sehen. Und zwar nicht, dass wir wie das Karnickel auf die Schlange auf das, was uns Angst macht, blicken, sondern auf das, was uns über Wasser hält. So sagt nun der Herr, so steht im Psalm 91, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn der kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Dietrich Bonhoeffer hat mal aus dem Gefängnis ein Lied geschrieben, das werden wir demnächst wieder Silvester singen, vermute ich. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen, ja, nicht nur in ein neues Jahr, sondern ein ganzes Leben. Das Lied kann man jeden Tag singen, nicht nur zu Silvester. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst. Rechne mal damit, dass Gott auf deiner Seite steht, dass er mit dir durchs Leben geht, egal was dich gerade beschäftigt, was dich verunsichert, was dir Angst macht. Und versuche Gott im Blick zu behalten, seine Zusagen und dich daran festzuhalten. Und das kann dir Frieden für die Seele geben. Und es kann sein, du musst dir die Zusagen am Tag 15 Mal zusprechen oder angucken und deinen Blick draufhalten, weil deine Gedanken zu schnell abwandern und weil deine Seele vielleicht nicht mitmachen will. Aber versuch, dich dran zu halten. Gott wird zu seinem Wort stehen. Amen. Ich bete noch mit uns.